Radio 1.
Seit 1993 diskutieren internationale Wissenschaftler und Philosophen am Potsdamer Einstein-Forum über die großen Fragen der Menschheit. Als Eliteeinrichtung versteht sich das Forum allerdings nicht. Es öffnet regelmäßig die Türen, um mit uns und Ihnen und eben allen über aktuelle Themen wie auch künstliche Intelligenz, Migration, DDR-Geschichte oder Kriege und Krisen zu sprechen. Nach einem Vierteljahrhundert verlässt die Direktorin Susan Neiman die Denkfabrik am Neuen Markt und macht den Weg jetzt frei für den deutsch-brasilianischen Philosophen Carlos Frenkel. Welche Pläne er für das Einstein-Forum hat und vor allem, wie das Forum noch mehr Menschen erreichen kann, darüber wollen wir jetzt eben sprechen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, derzeit noch in London, Arbeitsbeginn ist 1. Juli, aber heute ist er bei uns in der schönen Woche. Guten Tag, Carlos Frenkel. Hallo.
Ja, guten Tag, Herr Wieprecht.
Fangen wir doch mal mit einer einfachen Frage an. Was ist ein gelingendes und glückliches Leben?
Also ich möchte darauf keine Antworten liefern, aber ich möchte doch sehr also die Bürger dazu anregen, über diese Frage seriös nachzudenken. Und also für mich selbst würde ich sagen, also ich bin so mit Sokrates und Aristoteles eigentlich ganz gut verbunden. Also diese Lebensform, die würde ich für mich selbst wählen. Aber ich habe überhaupt kein Interesse, das anderen vorzuschreiben. Also ich glaube sehr an Selbstbestimmung. Und ich möchte so den Menschen Werkzeuge an die Hand geben, dass sie eben kritisch und seriös selbst darüber nachdenken können, wie sie ihr eigenes Leben, aber auch das Leben ihrer Gesellschaft einrichten wollen. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Das ist so eine Frage, die also mit Sokrates zumindest in der westlichen Tradition beginnt. Und das war wirklich eine Krisenzeit im 5. Jahrhundert vor Christus in Athen. Und wir leben wieder in einer Krisenzeit, wo eben traditionelle Lebensentwürfe, traditionelle Normen von allen Seiten unter Beschuss stehen, sei es Klimawandel, politische Populisten, Kritik an der liberalen Demokratie von rechts und von links, Kriege, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und wir müssen uns irgendwie neu entwerfen, neu positionieren. Und da möchte ich einen Beitrag leisten, also den Menschen zu helfen, darüber nachzudenken, wie sie sich da einordnen wollen und wie sie ihre Zukunft ansteuern.
Der sokratische intellektuelle Evergreen ist ja, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also ich wüsste nun wirklich nicht, wie man tatsächlich das, was Sie möchten, nämlich das Wissen und damit auch das Nichtwissen, verpflichtend in Schulklassen zu verankern, weil Sie selber sagen, da gehört das eigentlich hin. Weil nur wenn wir selbstbestimmte Wesen sind, können wir im Grunde genommen in einer bestimmten und vor allem für uns alle erfüllten Demokratie leben.
Ja, genau. Also wie kann man das an Schulen bringen? Das ist eine wirklich gute Frage. Und also mich interessiert sehr, wie man das Erziehungssystem einspannen kann, um genau dieses Gespräch in Gang zu bringen. Also ich habe ja selbst 26 Jahre an der Universität gelehrt. Das ist jetzt keine Schule, aber da kommt man eben auch mit vielen jungen Menschen in Kontakt. Und ich glaube, mein populärster Kurs an der Universität, meine populärste Vorlesung war tatsächlich eine Vorlesung, in der es um das gelingende Leben ging, von Sokrates bis Sartre. Und das war bei den Studenten sehr beliebt. Und ich glaube, viele sind angeregt worden. Was Schulen betrifft, also da gab es ein Pilotprojekt, das das Einstein-Forum gemacht hat, 2024. Da haben sie mit so einer pädagogischen Organisation zusammengearbeitet und ein Gedankenexperiment mit Schülern ausprobiert, wo es dann darum ging, dass die Schüler also mit bestimmten philosophischen Vorgaben darüber nachdenken sollten, was die Prinzipien einer gerechten Gesellschaft sind. Und so Gedankenexperimente sind oft sehr hilfreich, um Nachdenken in Gang zu bringen. Mir fällt da ein ganz, ganz einfaches ein. Das hat der mittelalterliche islamische Theologe und Philosoph Al-Razali hat das zum ersten Mal artikuliert. Also er hat gesagt, also als ich ein Teenager war, ist plötzlich mein islamischer Glaube zusammengebrochen, weil ich gesehen habe, dass ich ein ebenso leidenschaftlicher Jude oder Christ geworden wäre, wenn ich in einer jüdischen oder christlichen Gemeinschaft aufgewachsen wäre. Das heißt, es ist ein ganz einfaches Gedankenexperiment, sich einfach mal vorzustellen, dass derselbe Mensch, also biologisch derselbe Mensch, in einem anderen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext aufwächst. Und da stellt man dann plötzlich in Frage, sind meine Überzeugungen, meine Werte, sind das Sachen, die ich mir tatsächlich durch kritische Reflexion angeeignet habe, oder bin ich da einfach reingeboren und aufgewachsen und habe das durch die Sozialisierung mitbekommen? Also so kann man, glaube ich, Fragestellungen auf relativ effiziente und zugängliche Weise selbst an Schulen, glaube ich, den Schülern plausibel machen.
Das hohe Maß an Reflektiertheit, dass die Wissenschaft und auch unter anderem Ihre Profession eben die Philosophie mit sich bringt, erlaubt es mir zumindest auch die Frage zu stellen, welcher der zahlreichen Etiketten, die man Ihnen eigentlich anheften kann, die einflussreichste war. Deutsch, brasilianisch, jüdisch, katholisch, marxistisch. Was gilt denn heute noch?
Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Also ich habe mich jahrelang mit dieser Frage befasst und keine Antwort gefunden. Ich habe 10 Jahre lang an einem Familienmemoir gearbeitet. Es ist immer noch nicht abgeschlossen, dass dieser Frage gewidmet ist. Wer bin ich eigentlich? Und ich würde heute antworten, ich bin ein Weltbürger wider Willens. Ich hätte eigentlich gerne irgendwo ein Zuhause gefunden. Das war mir aber verstellt. Also ich war irgendwie zu brasilianisch-jüdisch in Deutschland, zu deutsch in Brasilien, nicht jüdisch genug in Israel. Ich habe das alles irgendwie ausprobiert und nichts hat funktioniert. Kanada war irgendwie so ein neutraler Ort. Ich habe ja 26 Jahre da gelebt. Meine Kinder sind da geboren und aufgewachsen und das hat mir irgendwie eine gewisse Verwurzelung gegeben. Aber eigentlich keine wirklich starke Verbindung.
Das Puzzlestück, das in kein Bild passt, in dem Zusammenhang.
Genau.
Und sich dann drumherum jetzt am Einstein-Forum tatsächlich auch noch ein passendes Bild machen muss. Wie darf man sich denn einfügen in Ihr Denkgebäude? Also wie soll das zukünftig gehen? Also wir haben ja schon gesagt, ja, es gibt ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Alle sind eingeladen und den Selbstvorwurf, ich bin nicht klug genug, um dahin zu kommen, lassen Sie, glaube ich, niemandem gelten. Also wie kann man sich einbringen und in welcher Art und Weise wird man an Ihrer Arbeit teilhaben können ab dem 1. Juli?
Ja, also ich meine, erstmal will ich betonen, also ich erbe wirklich ein fantastisches Haus von Susan. Ich denke, das ist ein intellektuelles Kleinod, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und das wollen wir auch beibehalten. Nicht wahr? Susan steht so für Aufklärung und streitbaren Universalismus und freies Denken, freies Sprechen. Wir wollen weiter schwierige Themen aufgreifen und zugänglich machen. Wir planen zum Beispiel eine Veranstaltung zum komplizierten Verhältnis zwischen Antizionismus, Antisemitismus, Israelkritik, gerade in Deutschland ja wirklich eine sehr konfuse öffentliche Diskussion, in die mal ein bisschen Licht reinzubringen. Wir planen was zu Edward Said, dem großen palästinensischen Intellektuellen. Also wir wollen weiter durchaus kontroverse Fragen aufgreifen. Ich möchte gerne mit anderen Institutionen sowohl in Potsdam und Brandenburg als auch in Berlin zusammenarbeiten, um eben auch ein breites Publikum zu erreichen. Es ist natürlich toll, unser Haus am Neuen Markt, aber ich glaube, man kann das Publikum auch vergrößern, indem man mit anderen kooperiert. Also die Said-Veranstaltung, die wollen wir zum Beispiel mit der Barenboim Said Akademie in Berlin machen, die ja Edward Said mit gegründet hat in seiner Zeit. Und dann eben diese Idee, hoffentlich an Schulen zu gehen, an die Universität zu gehen, um vor allem ein junges Publikum auch auf diese Weise zu erreichen. Das sind so ein paar von den Vorstellungen, die ich habe. Und ja.
Verstehe. Dann können Sie mir zum Schluss auch noch vielleicht Lebenshilfe erteilen. Also ich weiß, Sie raten immer dazu, selbst also autonom zu werden. Aber Sartre ist bei mir ein bisschen in Verrufenheit geraten, nachdem ich gelesen habe, wie viel Upper und Downer eigentlich Simone de Beauvoir und er im Wechsel geworfen haben. Also morgens Aufputschmittel und abends, um in die Koje zu kommen. Und das über etliche Jahre hinweg. Entwertet das nicht ein Stück weit sein Denken, dass er nicht in die Mitte seines Lebens gefunden hat und grundsätzlich zu Chemikalien greifen musste, die ihn im Gang gehalten haben? Wie nehmen Sie das als Philosoph war?
Ja. Also Sartre ist so einer der letzten Philosophen, die ich in dieser Vorlesung behandle, und der ist wirklich deprimierend. Ich meine, er ist in gewisser Weise ein Philosoph der Freiheit, aber er beschreibt die Freiheit ja als Last, weil wir überhaupt keine objektiven Anhaltspunkte mehr für ihn haben. Also wir sind sozusagen zur Freiheit verurteilt und und wir müssen irgendwie wählen, aber wir haben überhaupt keine Richtlinien. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Natur, es gibt keine kulturellen Werte, an die wir uns halten können. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch mal wirklich, dass man damals zur Flasche oder zum Joint oder um sich irgendwie von dieser lastenden Freiheit vielleicht mal momentweise zu befreien.
Das macht ihn sympathisch, menschlich und wieder auf Normalgröße. Vielen herzlichen Dank. Also insofern.
Ich bedanke mich.
Carlos Frenkel, der Philosoph und neuer Direktor des Einstein-Forums, der noch in London, aber am 1. Juli seinen Dienst antritt und alle einlädt, mitzudenken. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Tschüss.